Nein, Podcast höre ich voll gerne beim Arbeiten. Komischerweise, wirklich? Ich kann mich dabei voll krass gut konzentrieren dann.
Ah, voll krass.
Das ist voll seltsam irgendwie.
Ja, voll, voll das spannende Feedback, weil ich habe bisher immer nur gehört, so, oh, eure Folgen sind so toll zum Einschlafen. Ist das und ich bin so, okay, heißt es, dass wir so beruhigend sind oder heißt es, dass wir so langweilig sind? Aber zum Arbeiten habe ich noch nicht gehört.
Ja, irgendwie bringt mir das immer voll Konzentration. Wahrscheinlich, weil das auch meistens Themen sind, die ich halt auch so... die so ein bisschen crossen und die bringen mich dann so rein. Irgendwie.
Ja, ja. Hey, voll gut.
Ja.
Inspiration. Ich freue mich mega, das zu hören. Fühle mich da voll geehrt. Ja, ich habe tatsächlich auch deine TikToks, also ich habe ja eben schon gerade im Gespräch so gemeint, so ich habe deine TikToks ja auch immer so ein bisschen angeguckt und war dann auch voll so, oh, immer voll schön und so, das dann zu sehen. Ich habe zwar keine Kinder, aber dann trotzdem irgendwie so diesen Umgang zu sehen, ist dann irgendwie so ein bisschen heilsam, finde ich.
Das sagen voll viele, das finde ich übelst faszinierend irgendwie.
Ja. Du hast aber auch so eine krass ruhige Art, finde ich. Also so, das wirkt so sehr angenehm.
Vielleicht ist es, weil ich nervös bin oder so, keine Ahnung.
Wirkst so übel entspannt und ruhig, alle kommen
auf
so
den,
down.
Auf den TikToks aber nur, die sind ja auch nur 60 Sekunden lang.
Damit würde ich jetzt auch in die Folge gehen.
Ja.
Meine Lieben, wie ihr gehört habt, hier ist heute ein ganz spannender Gast. Oh Gott. Hier ist heute ein ganz spannender Gast dabei oder eine ganz spannende Gästin, und zwar die liebe Marlies. Ich freue mich richtig hart, dass du heute da bist. Und wer sie nicht kennt, ich habe eine Freundin gefragt, was sie zu Marlies sagt. Und sie meinte, Marlies Johanna ist die Mama, die wir uns alle irgendwie gewünscht haben. Und das fand ich irgendwie sehr treffend.
Das ist richtig cute. Aber wahrscheinlich wäre es gar nicht so.
Das hat sie auch direkt gesagt, okay. Naja, zumindest von den TikToks.
Die 60-Sekunden-Mama.
Genau, die 60-Sekunden-Mama, die wir alle gerne gehabt hätten. Ich freue mich richtig, dass du da bist und auch, dass du den Weg hierher geschafft hast.
Ja, es war sehr herausfordernd.
Ja.
Viele Baustellen.
Ja, das klingt nach Berlin. Aber ja, ich freue mich richtig hart, dass du da bist. Und wir hatten jetzt schon öfter das Ding, dass Rückmeldungen kamen von HörerInnen, die gesagt haben, hey, so mega cool, was ihr macht, aber keiner von euch hat irgendwie Kinder, keiner von euch kann da vielleicht auch so einen Einblick oder so eine Perspektive dazu geben. Ladet doch mal irgendwie ein paar coole Moms oder Dads ein, die vielleicht auch mal so ein bisschen was dazugeben können. Und ich hatte ja dann diese Fragerunde gemacht und da fiel halt dein Name mega oft und die Leute waren so, oh mein Gott, ja, bitte lad sie ein. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute gemeinsam an diesen Storys rumdoktern können.
Spannend, ich bin gespannt. Ich habe mir nur eine durchgelesen. Das heißt, es wird jetzt eine spontane Reaction auch werden.
Ja, das lieben wir aber. Und ich vergesse mich immer vorzustellen. Also wir sind hier übrigens bei Herz über Kopf. Und ich bin Mascha, euer Host. Und auch heute wird es wieder um juicy Reddit- und HörerInnen-Stories gehen. Also macht euch bereit. Ich habe natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet für dich. Und zwar Fragen aus der Community. Danke auch nochmal dafür, dass ihr uns so viele Fragen zugeschickt habt und sorry, dass wir nicht alle nehmen können. Es waren echt coole Fragen dabei, aber ich habe mich jetzt so für drei entschieden, die ich auch einfach ganz spannend finde. Die erste Frage, die ich habe und die interessiert uns alle, glaube ich, ist, woher nimmst du deine Erziehungstechniken?
Das heißt bedürfnisorientierte Erziehung und im Endeffekt geht es darum, dass halt die Bedürfnisse aller Familienmitglieder im Vordergrund stehen und dass alle Familienmitglieder gesehen werden als vollständige Menschen, weil das ist ja was bei Kindern oft irgendwie nicht so passiert quasi, dass man sie halt nicht so ernst nimmt in ihren Gefühlen und so weiter. Und genau, das ist halt so das Ding und das ist einfach der aktuelle entwicklungspädagogische, psychologische Stand so. Und ja, also wenn man sich halt so mit Entwicklung von Kindern auseinandersetzt, dann ist das eigentlich das einzig Richtige und halt gewaltfreie Kommunikation.
Voll, voll schön. Ich merke das auch so ein bisschen. Ich finde es voll schön, dass du dich da so viel mit auseinandergesetzt hast, weil es ja auch oft Eltern gibt, die vielleicht auch einfach die Erziehung übernehmen, die sie selbst hatten. Und voll schön, dass du da irgendwie auch so wirklich, ja, ich würde sagen, Research betrieben hast, so ein bisschen, um das Beste zu finden. Das finde ich auch mega wertvoll.
Ja, wir hatten halt so diese Werte, die wir eben haben wollen, eben, dass wir unsere Kinder gewaltfrei erziehen wollen und sowas. Aber uns hat es dann so ein bisschen an Input gefehlt, wie man das macht. Weil ich glaube, das ist nämlich auch das Ding, warum viele wieder zurückrutschen, weil sie eben nicht wissen, wie man es anders machen kann. Weil man eben dann doch nur die Eltern als Vorbild hatte oder vielleicht irgendwie die Tante oder die Nachbarin, die ihre Kinder täglich schlägt. Also es klingt jetzt blöd, aber...
Ja, aber ist halt teilweise echt so. Und ich glaube, ich kann mir das auch voll vorstellen, weil es ist ja eine Sache, das zu reflektieren und zu sagen, ich will es anders machen, aber es ist ja nochmal eine andere Sache, dann einen neuen Weg zu gehen, den man vorher gar nicht beschritten ist. Ne?
Voll, ja, das muss man lernen.
Ja, voll. Und passend dazu habe ich auch direkt schon die zweite Frage an dich, die öfters gestellt wurde, und zwar... wie schaffst du es dann, so geduldig mit deinen Kindern zu sein?
Das finde ich witzig. Also ganz ehrlich, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit den Hormonen zu tun. Ich weiß, wir wollen alle nicht so gerne auf Hormone reduziert werden, aber gerade so das Stillhormon ist ja zum Beispiel Oxytocin.
Oxytocin, ja.
Genau. Und das wird auch Kuschelhormon genannt so. Und das hat man natürlich viel, wenn man viel Körperkontakt mit den Kindern hat und so. Und direkt nach der Geburt von meinem ersten Kind kam ich nach Hause und ich war auf einmal der geduldigste Mensch der Welt.
Ach krass.
Und es ist einfach nie wirklich weggegangen irgendwie. Also es okay. Stimmt auch so nicht, weil, also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch, es hat, glaube ich, bei mir sehr viel einfach biologische Faktoren in Anführungszeichen. Also ich glaube, ich bin da irgendwie, bei mir wurde da irgendein Schalter umgelegt. Deshalb fällt mir das nochmal leichter. Ich sage das auch gerne zu meinen FollowerInnen so, vergleicht euch nicht mit mir, vergleicht euch nur mit euch selbst. Aber was halt super wichtig ist auch, dass man halt auf sich selbst Acht gibt. So. Also seitdem ich Grenzen setzen kann und meine Bedürfnisse kenne und eben gelernt habe, auch Grenzen zu setzen, bin ich natürlich auch viel geduldiger, weil ich nicht mehr in so einem Dauerstressmodus bin.
Also würdest du sagen, dass es vielleicht auch so ein bisschen so ein Ding ist von, an welchen anderen Ecken setze ich eine Grenze, damit ich mehr Kapazität für die Kinder habe?
Genau, Nein sagen zu anderen Leuten als zu den Kindern zum Beispiel. Ja.
Voll der spannende Ansatz. Ja. Darüber habe ich, glaube ich, noch nie nachgedacht, aber macht total Sinn.
Ja, das war, also darf ich das sagen? Wir hatten ja eigentlich geplant, dass wir den Podcast am Samstag aufnehmen. Heute ist Dienstag. Und genau das war so eine Grenze. Ich habe Marsha geschrieben, ich könnte kommen, aber ich weiß, dass es für mich dann die Tage drauf richtig schlimm wird. Muss dich nicht jucken, aber wäre es für dich wirklich, dass wir das verschieben? Weil ich ganz genau wusste, dass wenn wir am Samstag aufnehmen, dass ich dann so drüber bin, dass ich den Kindern nicht gerecht werden kann.
Und das ist ja auch völlig fair, weil wenn ich dann irgendwie doch Kapazitäten habe, warum dich dann irgendwie unnötig durchquälen lassen, wenn es auch 2 Tage später geht?
Ne? Genau, also wenn es nicht gegangen wäre, wäre es, wie gesagt, nicht dein Problem gewesen.
Ja. Aber das muss ich sagen, fand ich auch voll sympathisch, dass du dann so gesagt hast, so hey, okay, das mit den Kapazitäten und so ist jetzt nicht dein Problem, aber es wäre nett, weil ich oft das Gefühl habe, als jemand, der keine Kinder hat, dass manchmal so ein bisschen der Pressure dann an mir ist, dass ich mich unbedingt dem so ein bisschen, also ich will nicht sagen beugen, aber mich dann eher so danach richten muss. Und ich sehe das natürlich auch irgendwo ein, weil Kinder tragen auch zur Gesellschaft bei, aber ich fand es irgendwie voll sympathisch, dass du dann so meintest, so hey, ich meine, das ist ja nicht dein Bier, aber können wir es trotzdem machen, so nach dem Motto. Ja. Und dann hat es mich erst recht dazu bewegt.
Ich dachte mir halt so, ist es halt einfach im Sinne von Kommunikation sinnvoll, dass so zu sagen und halt im Endeffekt bringt es ja auch uns beiden nichts, wenn ich dann vielleicht auch am Samstag komme und dann irgendwie ein schlechtes Gewissen habe oder so und dann nicht so ganz da bin. Aber wenn du halt keine Kapazitäten hast, weil du hast ja genauso ein Leben, auch wenn du keine Kinder hast, hast du genauso deine Pläne und sowas, finde ich auch ein bisschen anmaßend so zu sagen, hey, du hast keine Kinder, du kannst deine Pläne absagen.
Richte dich nach mir.
Nee, das, ja.
Okay. Ja, mega cool, dass es trotzdem geklappt hat und dass du jetzt heute hier sitzt. Und es passt auch ganz gut, weil Ose und ich nehmen heute Nachmittag auch nochmal auf. Das heißt, ich kann das ganze Set hier stehen lassen.
Ja.
Also, it worked out in my favor und, glaube ich, auch in yours.
Ja, super.
Also, perfekt, ja. Und ich habe auch noch eine letzte Frage an dich, bevor wir dann in die ganzen Juicy Stories gehen, wo es dann, glaube ich, auch nochmal so 1-2 spannende Thematiken gibt.
Spannend.
Und zwar, und das fand ich eine sehr, sehr spannende Frage, wie schaffst du es, dich bei anderen Eltern nicht einzumischen, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und siehst, es geht wirklich total schief?
Vielleicht Angst.
Mhm.
Also ich bin auch nicht so, ich meine, ja, ich bin vor der Kamera und sowas, aber also hier, ich sehe ja nicht, dass mir Menschen zuschauen. Wir sitzen hier zu zweit, ne?
Und, das ist sehr angenehm.
Genau. Und im realen Leben ist das ja nochmal was anderes. Und ich glaube, das ist das Erste. Und das Zweite, also dann würde ich mich eher an die Kinder, glaube ich, wenden. Weil ich habe viel zu Kindern irgendwie eine viel stärkere Verbindung noch. Ich glaube, weil Kinder auch noch viel mehr mit sich selbst in Verbindung sind. Also dann würde ich halt vielleicht eher die Kinder trösten und da irgendwie versuchen, empathisch drauf einzugehen oder so. Wenn das jetzt irgendwie möglich wäre, man weiß ja auch nie.
Spannender Ansatz, dass du dann sagst, du würdest dann eher zu den Kindern gehen in der Situation und nicht zu den Eltern.
Also habe ich jetzt auch noch nie gemacht, aber wenn ich jetzt mir so eine Situation vorstelle, also zum Beispiel hatte ich mal eine ganz schlimme Situation oder für mich schlimme Situation im Supermarkt miterlebt, habe ich sogar auch einen TikTok drüber gedreht, wo die Mutter halt einfach das Kind zum Weinen gebracht hat, dann das Kind halt bestraft hat, alleine im Gang stehen gelassen hat, weggegangen ist, das Kind beschimpft hat und dem Kind dann auch noch, also sie hat dann Eis gekauft und das dem Kind vorgegessen und gesagt, so, und das hättest du haben können, aber weil du geweint hast. So. Und das war halt, es war richtig schlimm und das hat sich halt über so eine halbe Stunde gezogen und da muss ich sagen, da war ich wirklich drauf und dran, halt hinzugehen und dem Kind zu sagen, hey, du bist gerade nicht dran schuld, so, es ist alles gut, du darfst traurig sein, das ist dir alles gerade zu viel oder so, aber es wäre halt auch eine krasse Grenzüberschreitung gewesen. Aber irgendwie fühle ich da in dem Moment halt mehr so das Bedürfnis, das Kind in den Arm zu nehmen und zu trösten, als irgendwie der Mutter zu sagen, dass sie sich gerade falsch verhalten hat. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das was bringt.
Ja, ich finde es halt so schwierig, weil, also ich habe nicht wirklich einen Plan von Kindererziehung. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen nervös in diese Folge gegangen, weil ich mir so dachte, wie viel kann ich eigentlich, also wie viel Beitrag kann ich hier leisten als Person, die sich gar nicht so viel damit befasst hat bisher. Aber manchmal sehe ich auch so Momente, wo ich mir dann so denke, vielleicht auch so, oh, das ist mir auch als Kind passiert und das hat mich nachhaltig negativ verändert. Und dann habe ich so diesen Drang, dieses Kind zu beschützen.
Genau.
Und dann nichts zu sagen. Also wir hatten auch schon mal die Diskussion in diesem Podcast, soll man nichts sagen, weil das ja eine Grenzüberschreitung ist? Oder gehört das irgendwo auch zu, ja, ich weiß nicht, also ich fühle dann teilweise dann doch irgendwie in dem Moment so eine komische Verantwortung, mir so zu denken, hey, vielleicht ist es aber auch eine Verantwortung, hinzugehen und zu helfen oder zu fragen oder irgendwas zu tun. Und ich finde das so ein ganz schmaler Grat und ich finde es total schwer, sich da richtig zu verhalten.
Ja, also ich glaube, das Problem ist halt, dass es gesellschaftlich noch anerkannt, so wie die Mutter sich verhalten hat im Supermarkt, ich glaube, ich war die einzige Person, die das komisch fand. Alle Echt? Anderen haben halt so über das Kind den Kopf geschüttelt, so. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Ding, dass emotionale Gewalt halt einfach nicht, also gesellschaftlich emotionale Gewalt gegen Kinder so, ja, sind halt nur Kinder. Und selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich rufe die Polizei oder sowas, was ich definitiv machen würde, wenn die Mutter das Kind geschlagen hätte, dann würde die Polizei sagen, ja und jetzt? Was sollen wir jetzt machen?
Das ist halt echt irgendwie voll schwierig und auch voll schade, ne? Da.
Ja.
Ach man, ja. Oh, das nimmt mich auch immer so richtig mit. Ja. So, also auch wenn ich dann so Sachen sehe, die einfach nicht richtig sind. Aber du hast schon recht, dass viele Leute das, glaube ich, noch als normal empfinden. Und da können wir auch wieder so eine, wie heißt das denn, so eine Route, wollte ich gerade sagen. Aber so zu der ersten Frage machen, wo du meintest, dass du dich halt auch viel damit auseinandergesetzt hast. Und manche Leute vielleicht einfach Erziehungstechniken übernehmen, ohne sie zu hinterfragen. Und
ich glaube, das ist auch schmerzhaft, sowas zu hinterfragen, weil man dann vielleicht auch erkennen muss, was einem selbst in der Kindheit passiert ist, so zum Teil. Und vielleicht auch, was man dem eigenen Kind schon so angetan hat, obwohl man das eigentlich gar nicht wollte. Weil ich würde jetzt den meisten Eltern unterstellen, dass sie das Beste für ihre Kinder wollen.
Mega, mega schwieriges Thema. Und danke, dass du da auch so ehrlich geantwortet hast. Und ich habe auch so das Gefühl, wir haben einige Storys dabei, die auch aus der Sicht von Eltern sind, die ihre Fassung zum Beispiel verloren haben. Und ich glaube, da wirst du auch nochmal voll den guten Input zu geben können. Und da dreht sich auch die erste Story schon drum.
Also ja, die habe ich auch schon gelesen.
Ja, okay, ja, dann würde ich sagen, lass uns da direkt reingehen, oder? Ja. An dieser Stelle eine kleine Durchsage, wenn euch der Podcast gefällt und ihr euch auch so freut, dass Marlies heute da ist, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr Bewertung da lasst, uns schreibt oder uns auch einfach abonniert, wenn ihr auch an Umfragen teilhaben wollt und uns das nächste Mal schreiben wollt, wenn wir irgendwie auch wieder einen spannenden Interviewpartner da haben, dann könnt ihr uns auch gerne auf Instagram abonnieren. Story Nummer 1. Ich habe mein Kind angeschrien und ich fühle mich schrecklich. Ich habe versucht, mit meinem 2,5-jährigen Kind zu Ikea zu gehen und es war eine absolute Katastrophe. Er ist weggerannt, hat fast ein Glas zerbrochen, hat hysterisch geweint und überhaupt nicht kooperiert. Ich habe in diesem Moment versucht, einfühlsam zu sein, aber ich wurde einfach überwältigt. Also habe ich meinen Einkaufswagen stehen lassen, ihn hochgenommen und bin zum Auto gegangen. Er hat während der ganzen Autofahrt einen Wutanfall gehabt. Ich habe versucht, ihn zu umarmen, aber er wollte nicht berührt werden. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich verstehe, dass er spielen möchte, aber Mama muss ein paar Dinge im Laden holen und dass wir später weiterspielen. Normalerweise versteht er das, aber dieses Mal wollte er einfach nichts davon hören. Also zurück zur Autofahrt. Etwa auf halbem Weg wurde ich überreizt und habe ihn angeschrien. Jetzt hat er sich beruhigt und schläft gerade, da Naptime ist. Ich fühle mich so ausgelaugt und leer. Ich habe kein eigenes Leben mehr. Mein Sohn ist so lieb und sensibel, genau wie ich. Normalerweise weiß ich, wie ich mit ihm umgehen kann, aber nicht in Momenten, in denen ich unter Zeitdruck stehe oder viel zu tun habe. Wie gehe ich damit um und wie bringe ich es ihm bei? Hilfe. Liebe Grüße, eine überforderte Mama, die sich sehr schuldig fühlt. Ich finde es irgendwie sehr schön, dass sie sich damit auseinandersetzt, so, aber also kann halt auch manchmal passieren, ne, dass man dann schreit.
Und ich habe das gelesen und dachte mir so, boah, du bist ganz schön hart zu dir selbst. Weil, also es klingt für mich so, als hätte sie wenig Unterstützung, weil warum nimmt sie ihr Kind mit zu Ikea? Also wir versuchen immer, die Kinder eben nicht mitzunehmen, weil das ist für die natürlich super anstrengend, für einen selbst auch. Gerade Ikea ist ja auch für Erwachsene reizüberflutend. Man muss viele Sachen holen, viel organisieren, so. Aber klar, wenn du halt keine Unterstützung hast, dann musst du dein Kind mitnehmen. Man weiß jetzt auch nicht, was am Tag vorher passiert ist, dass jetzt irgendwie das Kind halt dann nicht kooperieren konnte, so, aber dem Kind einmal aus der Haut zu fahren und das Kind anzubrüllen, so, ja, das passiert, dann entschuldigt man sich. Also es ist nicht optimal, natürlich nicht. Aber das Kind wird jetzt nicht traumatisiert aus dieser Situation rausgehen, wenn das einmal passiert.
Ich glaube, es macht auch nochmal einen Unterschied, ob man jetzt danach vielleicht auf das Kind zugeht, vielleicht dann auch, wenn es ein bisschen älter ist und es besser versteht und sagt, hey, ich war gerade überreizt, es war nicht richtig, dass ich dich angeschrien habe. Also, weiß nicht, so würde ich es, glaube ich, machen, ja, wenn ich Mutter wäre, dass ich dann halt danach noch das Gespräch suchen würde und das so ein bisschen erklären würde. Ja. Aber ja, es ist halt nicht einfach. Du sagst schon, anscheinend fehlt da die Unterstützung, wenn sie da alleine zu Ikea fährt. Und du sagst ja auch, es ist überreizend. Und ich habe mich gerade daran erinnert, die letzten Male, wenn ich in Ikea war, habe ich erstmal so einen kompletten Abend gebraucht, wo ich so runtergekommen bin, weil einfach, es ist so riesig, es hört nicht auf. Und es sind teilweise so viele Menschen dort und so viele Artikel. Und ich kann das auch voll gut verstehen, dass sie dann sagt, ey, ich kann gerade nicht mehr.
Also wir waren auch einmal mit beiden Kindern bei Ikea und unsere Tochter hat die ganzen 2 Stunden durchgeschrien. Da war sie noch ein kleines Baby und war bei mir in der Trage dann. Aber das war auch, da war ich auch zu meinem Mann, meinte ich so, nee, das machen wir nie wieder. Das machen wir nie wieder mit den beiden. Das ist viel zu anstrengend für die Kleinen auch. Die nehmen ja diese ganzen Reize auch nochmal anders auf. Also es ist kein Wunder, dass das Kind da komplett überfordert war. Und vielleicht irgendwie, damit so eine Situation vermieden wird, dass es dann wieder dieses Grenzen setzen. Click and Collect kann man machen. Das heißt, sie sucht sich das alles online raus und holt es dann einfach nur noch ab. Da kann sie ihr Kind einfach im Auto sitzen lassen, die Sachen einladen und dann wieder nach Hause fahren.
Ja, stimmt. So. Voll die gute Idee eigentlich, ne?
Genau, dass man halt einfach sich vorher schon überlegt, was es für eine Situation ist, wie reizüberflutend wird das für mich sein, wie anstrengend wird das für mich sein, wie anstrengend wird das für das Kind sein, was kann ich tun, damit das eben einfacher wird, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, irgendwie zu sagen, ja, mein Partner passt auf das Kind auf oder meine Mutter oder unser Babysitter oder was auch immer.
Ist auf jeden Fall voll der gute Punkt. Und ich habe auch so dieses Gefühl, wenn Kinder anfangen zu schreien oder, wie sie es jetzt genannt hat, hysterisch zu werden in der Öffentlichkeit, dass dann ganz oft so ein Shaming kommt so Richtung den Eltern. So von wegen, haben die nicht ihre Kinder im Griff und sowas. Also das habe ich zumindest oft schon mitbekommen, wenn ich irgendwie an der Kasse stehe und da brüllt ein Kind, dass dann irgendwie so voll der Druck von außen ist. Und daher kann ich das dann auch voll verstehen, dass sie in Anführungsstrichen aufgegeben hat und das Kind einfach genommen hat und gegangen ist, um sich halt nicht diesem Shaming zu stellen.
Ich finde es auch gut, dass sie gegangen ist. Sie ist aus der Situation rausgegangen. Das war genau das Richtige. Es war nicht, auch für sie nicht der richtige Ort. Also was hätte es den beiden gebracht, hätte sie es weiter durchgezogen. Und ganz ehrlich, ich stehe auch manchmal an der Kasse und würde am liebsten schreien und weinen. Und Kinder machen das eben einfach noch so. Ich verstehe es.
Ja, ja. Stimmt. Ich glaube, gerade wenn du so ganz klein bist, dann kannst du ja auch noch nicht richtig kommunizieren. Und dann ist, glaube ich, auch weinen oder so einfach ein Ausdruck, weil du dich anders nicht ausdrücken kannst. Und dann geht es nicht anders. Ich weiß aber noch, ich fand es richtig krass. Ich war mal in der Kasse und ein Kind hat wirklich den kompletten Laden zusammengebrüllt. Und die Mutter hat das Kind einfach komplett ignoriert und hat halt ihren Einkauf gemacht. Und stand dann auch, ich glaube, es war irgendwie samstags oder so, an dieser Kasse und es war so lange Stange und es hat mich dann total überfordert, aber dieses Kind hat wirklich dann 10, 15 Minuten einfach nur geschrien und sie hat halt so komplett ihren Einkauf erledigt und alles gemacht und ich wusste gar nicht, ist es das Richtige, dass man sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, ist es das nicht, ich konnte es irgendwie gar nicht einordnen.
Also du kannst es dir so vorstellen, das Kind ist in einer krassen emotionalen Not so, weil also ein Kind, wenn das weint, dann fühlt sich das genauso scheiße, wie wenn wir weinen und wenn das so schlimm weint, also vielleicht kannst du dich daran erinnern, wie sich das anfühlt, wenn man so richtig, richtig schlimm weint, weil es einem richtig, richtig schlimm geht. So geht's dem Kind auch. Das macht kein Drama, das fühlt, das lebt das Drama quasi. Und das Kind dann in so einer Situation zu ignorieren, bringt niemandem was. Also ich persönlich, unser Kind hatte einmal einen Wutanfall im Supermarkt. Und da bin ich mit ihm dann in einen Gang gegangen, der ganz ruhig war. Da war sonst niemand und habe mich mit ihm hingesetzt und habe ihn getröstet. Und wenn das nicht möglich gewesen wäre, hätte ich auch abgebrochen, wäre gegangen, weil das Kind muss raus aus der Situation. Muss erstmal koreguliert werden. Also so Koregulation funktioniert auch so, dass wir Menschen haben Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Okay. Und damit nehmen wir eben, also es ist so eine Vorstufe von Empathie, damit nehmen wir so die Stimmung von anderen wahr. Und Erwachsene können das schon ein bisschen anders einordnen. Also wir wissen halt zum Beispiel, dass das Gesagte nicht unbedingt mit Mimik und Gestik übereinstimmen muss. Aber dass die Person vielleicht trotzdem meint, was sie sagt. Aber Kinder wissen das zum Beispiel noch gar nicht. Und Kinder kommunizieren auch extrem über Spiegelneuronen, weil sie eben Sprache noch nicht so gut verarbeiten können. Das heißt, wenn ich eine gestresste und abwehrende Haltung habe und mein Kind gerade aber gestresst ist, weil es einen Wutanfall hat, dann verstärkt sich der Stress meines Kindes, weil Kinder ja logischerweise, wenn ihre Bezugspersonen gestresst sind, auch gestresst sind, weil das in der Evolution, also rein evolutionär gesehen, bedeutete das ja Gefahr.
Klingt so, als würde es sich dann so hochschaukeln.
Genau, und Kinder sind ja, also diese ganzen Mechanismen, die sind halt einfach noch an. Und das heißt, wenn ich in so einer Situation Ruhe bewahre und selbst runterkomme, dann bringt es meinem Kind viel, viel, viel mehr, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, das weiter durchziehe und ignoriere, damit mein Kind lernt, dass es kein Drama machen soll, so, weil das macht das alles nur schlimmer.
Ich finde es voll spannend, dass du da so empathisch mit dem Kind bist, weil ich das auch schon oft aus meinem eigenen Familienumkreis gehört habe, dass dann gesagt wurde, so ja, das Kind übt nur Druck aus, ist manipulativ und man muss es dann ignorieren, damit es lernt, dass es keine Chance hat, da manipulativ zu sein. Und das ist ja jetzt ein ganz anderer Ansatz, den du dann hast, der dem Kind dann auch nicht irgendwie was in Anführungsstrichen Böses unterstellt, so, ne?
Ja, weil das ja auch sinnlos ist.
Ja.
Also das ist halt, das ist das, damit, das, was damit gemeint ist, wenn man sagt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Also ein Kind hat noch nicht dieselbe Gehirnreife, dieselbe kognitive Kompetenz wie eine erwachsene Person. Das ist nicht so berechnend und manipulativ in so einem Moment.
Stimmt, eigentlich, wenn du es jetzt so sagst, dann stülpt man dem Kind in dem Moment ja ganz schön viel über, ne?
Genau.
Nehme ich jetzt auch noch mit was aus diesem Podcast.
Aber es ist ja auch generell so. Also die meisten Menschen, die weinen, sind einfach nur traurig und wollen niemandem irgendwas Böses so.
Ja,
so.
Stimmt schon. Ja, ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet.
Bin gespannt.
Den würde ich jetzt auch mal an dieser Stelle vorlesen. Vielleicht ist ja auch noch was Interessantes dabei. Und zwar schreibt jemand, etwas, das meine Mutter gemacht hat, als ich klein war und das ich bei meiner Tochter vorhabe zu tun. Wenn sie die Fassung verloren hat, hat sie sich eine Minute genommen, um sich zu beruhigen und dann ist sie gekommen und hat sich entschuldigt. Sie hat mir auch mehrmals gesagt, ich werde dich immer lieben, aber ich mag dein Verhalten gerade nicht. Du gibst dein Bestes, ich bin sicher, du bist eine großartige Mutter. Ich muss sagen, ich fand den Kommentar recht wholesome.
Ja, ich finde das auch gut, also gerade dieses Sammeln, wobei ich sagen muss, aber ich mag dein Verhalten gerade nicht, weiß ich nicht, weil...
Es geht ja dann wieder in diese Schiene von, was ich gerade meinte, so von wegen des... manipuliert oder übt.
Genau,
Druck aus.
Und das ist ja auch okay, wenn ein Kind weint. Also ich finde das super wichtig, dass wir den Bezug zu unseren negativen, in Anführungszeichen, Emotionen wiederfinden, weil bestimmte Emotionen werden einfach so verboten, wie Weinen und Wut und so. Dabei sind das halt wichtige Signale unseres Körpers, die uns einfach sagen, hier, du bist gerade gestresst, hier wird gerade eine Grenze überschritten. Warum das den Kindern abtrainieren? Also definitiv sammeln und entschuldigen immer, egal wie alt das Kind ist. Also selbst wenn ich irgendwie bei meiner einjährigen Tochter irgendwie mal laut werde oder was auch immer. Ich entschuldige mich immer bei ihr, auch wenn sie vielleicht das noch nicht alles so versteht. Aber es geht einfach darum, dass Kinder halt lernen, auch dass Erwachsene Fehler machen können. Weil so viele Kinder wachsen auf und denken, ihre Eltern sind unfehlbar.
Mhm.
Und das ist halt einfach auch Bullshit so.
Ja, ich stimme dir da voll zu. Und aus dem Blickpunkt jetzt betrachtet, ich finde, es haben ja auch ganz viele Menschen, die älter werden, so ein Problem mit Weinen. Also auch viele Erwachsene, die so krass disconnected sind von ihren Emotionen und dann frage ich mich in dem Moment auch, kommt es vielleicht auch daher, dass Weinen oder negativ bewertete Emotionen, dass die halt praktisch ja so weggedrückt wurden, dass man das halt bis ins Erwachsenenalter mitnimmt, dass es keinen Platz dafür gibt, ne?
Ja, voll, auf jeden Fall. Also man lernt ja, wenn man immer nur gesagt bekommt, hör auf zu weinen, es gibt keinen Grund und so weiter. Und wenn man halt sozial ausgeschlossen wird, also zum Beispiel aus Zimmer geschickt wird oder sowas, was ja soziale Isolation ist, dann lernt man ja nicht, wie man jetzt mit dieser Trauer umgeht. Man lernt nur, sie zu unterdrücken, sie wegzudrücken so. Aber wenn man mit einem Kind das gemeinsam durchsteht und das Kind eben korreguliert, eben durch auch Spiegelneuronen und indem man dem Kind sagt, so hey, du bist in Sicherheit, ich bin deine Sicherheit, wir schaffen das zusammen, dann lernt ein Kind halt, Emotionen auszuhalten. Und wenn man lernt, Emotionen auszuhalten, dann lernt man auch, dass die Emotion nicht so groß ist, wie man vielleicht dachte.
Ja, also
aber wenn man sie immer wegschiebt, dann fühlt man sie ja nicht.
Voll der gute Punkt und finde ich auch einen mega spannenden Ansatz. Ich weiß, es hören ja auch mega viele junge Muttis hier zu und ich bringe es denen auch nochmal so ein bisschen Peace, weil ja, die sich vielleicht auch manchmal Vorwürfe machen, wenn es dann nicht so läuft und die dann aber auch vielleicht lernen, damit ein bisschen anders umzugehen und sich dann vielleicht auch nicht so krass zu schämen dafür, dass sie dann mal die Fassung verloren haben, ne?
Das passiert halt. Also das Problem ist ja auch einfach, dass dieses, um mein Kind großzuziehen, braucht man ein Dorf, das ist ja wahr.
Mhm.
Also es ist so gewesen früher, sehr, sehr lange. Und die Kernfamilie, die macht da vieles in Anführungszeichen kaputt. Und dass ihr überfordert seid, das ist halt sehr den Umständen geschuldet, auf die ihr keinen Einfluss habt. So. Und da muss man sich dann vielleicht auch so ein bisschen die Ansprüche vielleicht zurückschrauben. Wie jetzt zum Beispiel zu sagen, hey, wir machen kein romantisches Ikea-Kuscheltiere zusammen einkaufen und dann Köttbullar essen, sondern wir machen halt Click and Collect so. Und ja, halt solche Dinge sich überlegen. Also es können manchmal einfach Kleinigkeiten sein. Zum Beispiel hole ich die Kinder von der Kita zu Fuß ab, weil ich festgestellt habe, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, stresst mich das irgendwie. Obwohl Fahrradfahren eigentlich schneller ist und das gar keinen Sinn ergibt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, also es sind manchmal so Kleinigkeiten, die einfach den Unterschied machen.
voller guter Ansatz und stimmt, wenn man da so seinen eigenen Weg findet, ist man da, glaube ich, ganz gut beraten. Ja. Ich würde damit auch schon in die nächste Story gehen, wenn du bereit bist.
Ja.
Sehr cool. Story Nummer 2. Wie erkläre ich meinen Kindern, dass sie mich bitte in Ruhe lassen sollen? Ich habe 4 Kinder im Alter von 13, 12, 9 und 5 Jahren. Sie wollen ihre ganze freie Zeit mit mir verbringen. In den letzten 1,5 Stunden habe ich versucht, eine Serie anzuschauen, bin aber nur 19 Minuten weit gekommen, weil sie mich mehrfach alle paar Sekunden stören müssen. Ich liebe es, dass sie mich so lieben. Ich liebe es, dass ich für sie ein Safe Space bin. Aber als jemand mit ADHS kann ich manchmal einfach nicht damit umgehen. Meine Energie für den Tag ist dann sozusagen aufgebraucht und ich möchte mich einfach hinlegen und sinnlos Fernsehen schauen. Wie kann ich das auf angemessene Weise mit meinen Kindern besprechen? Ich möchte nicht, dass sie denken, mir liegt nichts an ihnen. Ich kann nur die ständigen Mama, Mama, Mama von ihnen wegen der banalsten Dinge nicht mehr ertragen. Ja, auch aus dem Parenting-Sub von Reddit.
Ja, krass. Ich muss sagen, der Fakt mit dem ADHS war wichtig, finde ich. Mhm. Weil am Anfang dachte ich so, okay, was ist da los?
Ja.
Ach so, naja, ich wollte halt 19 Minuten Serie gucken, mitten am Tag. So, ja, keine Ahnung. Also, ja. Aber okay, wenn man ADHS hat, ist es halt nochmal was anderes, ne?
Schwierig, ne?
Ja. Wie alt waren die Kinder nochmal?
Die waren 13, 12, 9 und 5.
Ja, also eigentlich, also so gerade 13, 12, 9 kann man eigentlich schon erwarten, dass die Kinder auch sich mal eine Weile alleine beschäftigen. Finde ich, ist tatsächlich auch nicht zu viel verlangt, so. Es ist halt die Frage, warum die Kinder, also ich finde, mir fehlt da so ein bisschen Info auch, warum fragen die Kinder bei allem nach Mama? Was, wie ist der Alltag organisiert? Haben die viel Verantwortung im Alltag oder zu wenig? Oder haben sie Hobbys? Ja, ja. Ich weiß nicht.
Vor allen Dingen, es klingt, du hast es ja beim ersten Beitrag schon so ein bisschen so gesagt, es klingt auch dann so ein bisschen, als wäre sie komplett allein damit. Also, ja. Weißt du, wie ich das meine? So dass, also auch vielleicht, ich meine, wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht so aus. Mir ist es auch voll wichtig, dass ich hier sage, weil sonst oft schreiben mir so Muttis so, du hast gar keine Ahnung so bei dem, was du sagst. Ich bin so, okay. Aber jetzt meine Hypothese wäre jetzt mal, dass die Kinder ganz oft Mama, Mama sagen, weil vielleicht die Mutter irgendwie die engste Bezugsperson ist und auch die einzige. Und weil vielleicht Papa oder Großeltern oder wer auch immer da dabei ist als Bezugsperson gar nicht so präsent ist.
Ja, voll. Und vielleicht auch, weil Mama die Person ist, die den ganzen Haushalt organisiert und die dann eben weiß, wo die Socken liegen und keine Ahnung was. Also wahrscheinlich wäre mein erster Impuls, wie gesagt, ich kann nicht wissen, ob das so schon ist, die Kinder mehr mit einzubeziehen, damit sie eben nicht mehr wegen jedem Scheiß fragen müssen, wo ist das, wo ist das, wo ist das, so. Weil das kenne ich halt so, wenn ein Kind selbstständig sich in der Küche irgendwie, also manchmal kommt mein Kind zu mir, der ist 3, kommt zu mir und sagt, Mama, machst du mir ein Glas Milch? Sage ich, nee, ich habe gerade das und das zu tun. Und dann sagt er, okay, mache ich selber und macht sich halt selber ein Glas Milch. Mit 3 so. Und das können 5, 9, 12 und 13 oder was auch immer jährige Kinder natürlich auch. Und die können auch zum Beispiel selber Wäsche falten.
Ja.
So, zum Beispiel. Und dann selber einräumen. Dann müssen sie auch nicht fragen, wo ist das? Das ist ja halt nur die Frage, wenn sie ADHS hat, wie viele ihrer Kinder auch ADHS haben.
Oh ja,
und da fängt es dann nämlich an. Wenn die quasi alle diesen hyperaktiven Drang haben und alle so ein bisschen vergesslich sind, was das angeht, so dann weiß nicht, dann braucht die Familie vielleicht auch sehr feste Strukturen, dass die bestimmte Dinge immer genau gleich zusammen machen. Ich weiß, dass es für Menschen mit ADHS-Gehirn super schwierig ist, eine Routine aufzubauen.
Ja, kann ich mir irgendwie sowas. Ja. Ost und ich haben beide ADHS.
Ah ja.
Und
ja,
das ist wirklich ganz, ganz schwierig, weil wir haben ständig sehr straff Routinen, die dann fallen, wenn wir nicht perfekt drauf achten und dann ist absolutes Chaos. Und dann,
das ist bei uns auch immer so. Ja. Das funktioniert nicht, vor allem nicht bei Kindern, die brauchen das nochmal viel mehr.
Ja. Was hältst du, weil mein erster Gedanke war jetzt, und vielleicht liege ich komplett falsch, aber dass man den älteren Kindern, ich weiß nicht, ob das dann so Parentification ist, aber den älteren Kindern sagt, wenn das jüngste Kind irgendwas braucht, dass sie sich so ein bisschen mit drum kümmern, wäre das falsch?
Finde ich nicht gut, nee.
Nee, okay. Ja, war irgendwie so mein erster Gedanke, wenn ich mir so denke, so, ach, vielleicht braucht sie irgendwie so einen Moment, dass man dann denen die Verantwortung übergibt, aber dann steckst du dir ja direkt wieder in so eine Rolle. Ne?
Wenn die das von sich aus anbieten, ja, aber wenn nicht, sie haben nicht das Kind bekommen, sondern die Mutter hat das Kind bekommen. Und ich meine, also dieses finde ich gar nicht okay. Die Kinder füreinander sind nicht füreinander verantwortlich. So. Also ich würde eher gucken, dass ich die 1,5 Stunden, die sie dann am Tag braucht, dass sie das vorher so vorbereitet, dass die dann laufen, dass sie quasi ihren Kindern sagt, da findet ihr das, da findet ihr das, da findet ihr das. Hier ist eine Sanduhr, die läuft 1,5 Stunden. Wenn die abgelaufen ist, könnt ihr mir wieder Fragen stellen.
Ja, ist eine ziemlich gute Idee. Was ich jetzt auch noch gerade im Kopf hatte, wäre, dass man vielleicht Treffen mit anderen Kindern verabredet. Verabredet ist mal richtig. Also, dass man dann praktisch sagt, dass das Kind was mit anderen Kindern unternimmt und dann hat man ja auch ein bisschen seine Zeit, oder?
Ja, also wahrscheinlich wird sie das auch so sein. Ich meine, gerade wenn die Kinder in der Pubertät sind und so, machen die das ja auch von sich aus. Aber das Problem ist ja auch, dass die Kinder dann auch öfter mal zu dir kommen. Und dann hast du da vielleicht dann 8 Kinder bei dir zu Hause rumsitzen.
Ja, gut, okay. Das geht dann nicht so wirklich auf, ne?
Ja.
Aber ja, das war auch so ein Gedanke von mir. Und ich habe auch hier sogar 2 Top-Kommentare vorbereitet, ja, weil es 2 Ansätze waren. Und ich einfach gespannt war, was du darüber denkst.
Ja.
Und zwar, der erste Top-Kommentar war es, und es geht so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast. Was ich tue, ist, mich um die Bedürfnisse meiner Tochter zu kümmern. Also etwas Aufmerksamkeit schenken, eine Weile mit ihr spielen, ihr einen Snack zubereiten. Und dann erkläre ich, dass ich 30 Minuten Ruhe brauche und stelle einen Timer, in Klammern, der die verbleibende Zeit anzeigt. Es klappt nicht immer, aber ziemlich oft.
Ja, genau.
Das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung, was du gesagt hast. Und der zweite Top-Kommentar war, ich sage meinen Kindern, dass ich mich hinlegen werde und wenn ich aufwache, werden wir alle zusammen die Küche und die Badezimmer putzen. Aus unerklärlichen Gründen bleibt es im Haus dann etwa 90 Minuten lang ruhig, bevor eines der Kinder aufgibt. Ein Bonus, meine Küche und Badezimmer sind dadurch immer sauber. Das fand ich irgendwie witzig, wusste nicht, ob das jetzt richtig ist, aber...
Ich habe da auch so TikTok gesehen von einer, die meinte, sie hat ihren Kindern gesagt, dass sie, sobald sie aus dem Zimmer kommen, dass wir dann das Zimmer aufräumen, so.
Oh.
Fand ich auch witzig. Nö, finde ich schon okay.
Ja, solange man es dann auch zusammen macht.
Genau, wenn das dann auch eingehalten wird, wenn dann gesagt wird, ja, wenn du rauskommst, dann räumen wir halt auf. Also ich glaube, es sollte schon klar sein, dass das Kind bei wichtigen Dingen trotzdem rauskommen kann. Ja, es ist schon noch so ein bisschen Erpressung.
Ne, ich war nämlich auch so, es klingt auf dem ersten Moment so witzig und man denkt sich so, ja. Aber im gleichen Moment so, I don't know. Ich glaube, irgendwie Küche und Badezimmer finde ich weniger schlimm als das eigene Zimmer. Weil Küche und Badezimmer ist ja auch was, wenn du erwachsen bist, musst du das ja auch selbst machen. Und solange du das dann mit deinen Eltern machst, ist es ja so eine gemeinsame Tätigkeit. Und fühlt sich vielleicht weniger wie eine Bestrafung an.
Also ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Kinder dann vielleicht auf eine Art Angst bekommen, aus dem Zimmer zu gehen. Und ja, dann muss man ja also trotzdem diese Abstriche machen, um zu sagen, ja, wenn was Wichtiges ist, dann kannst du rauskommen. Aber dann hat man ja wieder nicht diese 90 Minuten Ruhe. Also ich glaube, das mit der Sanduhr ist schon besser.
Ja.
Dass man halt alles vorbereitet, dass man das auch klar kommuniziert. Ich möchte mich ausruhen, aber natürlich darfst du weiterhin hier sein. Und wie sie auch schon schreibt, das klappt nicht immer. Aber sehr oft, natürlich klappt es nicht immer, weil eben manchmal irgendwas ist. Und das ist aber dann auch wichtig, dass das Kind eben kommt. Ich glaube, es ist gerade also ja einfach sehr wichtig, dass man sich diese Strukturen schafft. Und vielleicht auch gerade, dass sie vielleicht auch generell im Alltag guckt, wo gibt es Punkte, die mich auch noch zusätzlich stressen, wenn ich gerade, weil die Kinder werden ja alle schon in Schule oder Betreuung sein. Mhm. So, das heißt, ein paar Stunden am Tag ist sie auch vielleicht irgendwie, weiß nicht, arbeiten oder was auch immer. Ob es da irgendwie Punkte gibt, die sie halt so gestalten kann, dass es irgendwie ihrem ADHS-Gehirn so ein bisschen gerechter wird.
Ja.
Weil das ist ja bei Lohnarbeit auch immer so ein bisschen schwierig.
Oh ja, und ich hatte auch gerade eben noch den Gedanken, weil du ja meintest so, dass ich das vielleicht dann auch so ein bisschen wie, dass die Kinder Angst haben, falls man dieses in Anführungsstrichen Erpressungsmäßige macht.
Ja.
Ich finde, als Kind ist es auch super schwierig zu priorisieren, was ist jetzt wichtig und was nicht.
Ja.
Also dann sagst du vielleicht, okay, ihr könnt rauskommen, wenn es was Wichtiges ist, aber für das Kind ist vielleicht was ganz anderes wichtig als für dich.
Für ein Kind ist wichtig, dass das, keine Ahnung, das Bastel, die Bastelblume zerknickt ist. So.
Ja. Das ist ja dann auch voll individuell.
Ich würde halt vor allem gucken, dass die großen Kinder selbstständiger werden.
Ja.
Dass die halt vor allem irgendwie, dass man denen halt so Organisationsmechanismen beibringt, so damit die halt irgendwie, ja, bestimmte Dinge einfach alleine machen und dann.
Und dann läuft das schon.
Ja, weil eigentlich so ab 5, sagt man, wird es ja eigentlich einfacher, was das angeht mit dem, wobei ich jetzt auch keine Kinder habe, ne, die so alt sind, aber.
Wir reden in 10 Jahren noch.
Genau. Naja, also es wird halt so gesagt, dass man dann nicht mehr die ganze Zeit alles für das Kind tun muss, sondern dass es dann eher halt so Kommunikationsstreitigkeiten gibt und sowas. Mhm. Und dieses ständige 24-7-Fürsorge-Dings halt immer mehr nachlässt. Sozusagen. Mhm. Ach, ich kann jetzt auch nicht sagen, ne?
Ja, wie gesagt, wir reden in ein paar Jahren nochmal.
Genau.
Und dann hast du neue Insights für uns.
Könnt ihr ja auch mal gerne uns schreiben, wie das so ist mit älteren Kindern, ob das. Weil wir schreiben wieder, es wird nicht leichter, sondern anders. Aber viele schreiben ja auch, es ist viel leichter.
Ja.
Aber es kommt auch darauf an, was für ein Typ Mensch man ist.
Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wir haben ja, wie gesagt, viele Eltern, auch viele Väter, wo ich mich auch drüber freue, die uns hören. Und wenn ihr ältere Kinder habt, sagt mal Bescheid und schreibt uns.
Vielleicht auch Menschen mit ADHS mit Kindern.
Oh ja, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Schreibt uns bitte. Ja, damit würde ich auch schon in die nächste Story gehen.
Super.
Yes. Story Nummer 3. Hallo liebe Väter, meine Frau und ich haben einen reizenden, 19 Monate alten Sohn, der ein wirklich süßes Kind ist. Meine Frau blieb ganztags bei ihm, bis sie vor 5 Monaten wieder zu arbeiten begann. Sie hat eine sehr enge Bindung zu ihm und interagiert viel mit ihm, was meiner Meinung nach super für seine soziale, affektive und sprachliche Entwicklung ist. Ich weiß, dass dies für Kinder in seinem Alter von entscheidender Bedeutung ist. Ich gebe mir auch Mühe, bin aber weniger tolerant, wenn es um One-on-One-Zeit mit ihm alleine geht, sagen wir maximal 45 bis 60 Minuten, und ermutige ihn dann, alleine zu spielen, wenn ich etwas anderes vorhabe. Meine Frau kann stundenlang ohne Unterbrechung spielen. Ich weiß nicht, wie sie das macht, ohne durchzudrehen. Das Problem ist, dass diese Entwicklung ein wenig zu weit gegangen ist. Sie kümmert sich zum Beispiel nicht um die Hausarbeit, wenn sie mit ihm zusammen ist, also muss ich fast alles machen. Wenn wir zu dritt beim Essen sitzen, ist sie so sehr von ihm eingenommen, dass ich nicht einmal ein einfaches Gespräch mit ihr führen kann. Sie neigt dazu, meine Fragen zu ignorieren und redet im Allgemeinen mit ihm, also kommentiert seine Handlung und so weiter, anstatt mir Fragen wie, was möchtest du trinken, zu beantworten oder mit mir zu reden. Wir sind jetzt im Urlaub und sie sagt, dass eine ganze Woche wie diese für sie anstrengend ist, weil er jetzt so daran gewöhnt ist, dass er ständig nach ihr fragt und im Allgemeinen nicht in der Lage ist, allein zu sein oder auch nur mit mir, wenn sie zu Hause ist. Sie erkennt an, dass dies nicht nur sie, sondern auch unsere Beziehung belastet, weil ich das Gefühl habe, dass wir nicht mehr als gesundes Paar interagieren. Zum Beispiel, dass wir uns nicht über unseren Tag austauschen, die Hausarbeit gerecht aufteilen und so weiter. Sie hat auch keine eigenen Hobbys, weil sie ihm so viel Zeit widmet, dass sie das Gefühl hat, dass ihr soziales, kulturelles und sportliches Leben nicht mehr vorhanden ist. Und schließlich befürchte ich, dass es die Autonomie unseres Sohnes beeinträchtigen könnte, wenn wir ihn nicht auf eigene Faust auf Entdeckungsreise gehen lassen und ihm die Möglichkeit geben, sich selbst zu beschäftigen oder sich sogar ein wenig zu langweilen. Wir hatten zahlreiche Gespräche darüber, in denen ich meine Gefühle der Einsamkeit und des Ausgeschlossenseins zum Ausdruck brachte. Ich rechne damit, dass dies nur vorübergehend sein wird, solange er noch ein Baby ist, und dass sich die Dinge irgendwann wieder normalisieren werden. Aber ich verliere langsam die Geduld und habe das Gefühl, dass ich es nicht mehr lange aushalten werde. Sie sieht auch ein, dass es zu viel für sie ist und auch seine Autonomieentwicklung behindert. Aber nichts tut sich, sie scheint nicht in der Lage zu sein, was zu verändern, also zum Beispiel mich mehr mit einzubeziehen und das Kind mehr auf sich selbst gestellt zu lassen. Habt ihr irgendwelche Ideen, wie man das Ganze verbessern könnte?
Also es geht um ein 5 Monate altes Kind, nicht 5 Jahre.
Nee, 19 Monate.
Ah, okay, ich dachte irgendwie, also er ist in Elternzeit gegangen, als er 5 Monate alt war.
Nee, sie war alleine mit dem Kind, bis das Kind 5 Monate alt war und ist dann wieder Teilzeit arbeiten.
Genau, und er ist dann in Elternzeit gegangen,
oder? Nee, er ist die ganze Zeit arbeiten.
Ah, das heißt, es ist in der Kita, seit es 5 Monate alt ist?
Ja.
Okay. Genau. Dann ist es doch schon einen halben Tag alleine.
Ja.
Okay, also irgendwie vermischt er, glaube ich, ein paar Themen miteinander, weil er ist eifersüchtig auf sein Kind. Ist es ein Junge, das Kind?
Ist ein Junge.
Mhm, das passiert öfter bei Vätern tatsächlich.
Ach, krass, echt?
Ja, ich habe das auch nicht gewusst, aber ich habe da kurz nachdem wir unser Kind bekommen haben, haben wir eben angefangen, mich auch mehr mit Kindern auseinanderzusetzen. Das klingt irgendwie total dumm. Wir waren so naiv auch irgendwie. Und da habe ich auch mal so einen Artikel drüber gelesen, dass das tatsächlich öfter, ich glaube, das war in der Zeit, dass das öfter bei Vätern passiert, dass die eifersüchtig auf ihre Söhne sind. Aha. Gerade in der Anfangsphase.
Ich glaube, ich hatte auch schon so Reddit-Beiträge, wo dann irgendwie darum ging, dass der Vater irgendwie ein Problem mit dem Sohn hat, jetzt wo du es sagst.
Ja, und ich glaube, das wird hier so ein bisschen vermischt, weil das ein anderthalbjähriger, der ist ja anderthalb so, dass ein anderthalbjähriges Kind ist gerade sehr in so einer fremden Phase auch, dass er dann sehr auf seine Mutter, was seine primäre Bezugsperson ist, so bezogen ist, ist voll normal. Dass man beim Abendessen einem anderthalbjährigen Kind sehr viel Aufmerksamkeit schenken muss, wenn man nicht möchte, dass das ganze Essen auf dem Boden landet, ist auch mehr als normal. Und dass er da Probleme mit hat, dass er sich nicht mit seiner Frau unterhalten kann, zeigt nur, dass sie die ganze Zeit alles macht und er halt sich nicht kümmert. So, also meine Meinung, ich habe nur meine 2 Kinder, aber in dem Alter war das halt mehr oder weniger nicht anders. Nur, dass wir halt beide darauf geachtet haben und dann, keine Ahnung. Ja, und was man noch mal, ach so, mit dem Spielen, das ist halt schwierig. Also ja, ich kann verstehen, dass, also mir geht es genauso, ich finde es auch mega langweilig, die ganze Zeit zu spielen, ich könnte es auch nicht so. Aber Kinder fordern es halt ein in dem Alter. Man tut immer so, als ob Spielen was wäre, was Kindern angeboren ist, so. Spielen müssen die können, die müssen genauso spielen lernen wie alles andere, die müssen alles lernen. Sehr klar. Boah,
also ich weiß nicht, ob dieser Vergleich mich jetzt hier wieder kruzifixen wird, aber ich musste auch gerade an Hunde denken, die so aus dem Tierschutz kommen. Die müssen ja auch erst lernen zu spielen oder so ganz junge Tiere.
Ja.
Also ich will das jetzt nicht mit Babys vergleichen.
Nein, aber das ist so, die müssen lernen zu spielen. Also wir haben unseren Hund tatsächlich aus dem Tierschutz und die war 2 Jahre allein in einem Raum eingesperrt. Wir mussten ihr beibringen zu spielen. Sie hat überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was sie mit einem Ball anfangen soll. So. Mhm, und das ist bei Kindern genauso. Also natürlich gibt es Kinder, die von Natur aus explorativer sind, also mehr Dinge entdecken wollen und eher mal einen Schrank auseinanderräumen und das spannend finden. Aber das ist halt nicht unbedingt die Regel. Und es gibt eben auch viele Kinder, die halt auch beim Spielen sehr viel Regulation brauchen, sehr viel Stütze von den Eltern, sehr viel zeigen. Also ich höre sehr oft, mein zweites Kind kann so gut alleine spielen. Was habe ich bei meinem ersten Kind falsch gemacht? Ja, dein zweites Kind guckt sich halt beim ersten Kind ab, wie man spielt.
Voll der spannende Insight. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe es jetzt tatsächlich gar nicht so krass als Eifersucht wahrgenommen, aber so wie du es jetzt sagst, stimmt es total. Ich hatte eher so das Gefühl, doch, wobei, ich hatte das Gefühl, er ist eifersüchtig, aber ich konnte nicht genau definieren, dass er auf den Sohn eifersüchtig ist. Ich finde irgendwie, es fehlt auch so ein bisschen die Anerkennung ihr gegenüber. Also du hast ja auch recht, so hey, das Kind ist ja schon einen halben Tag weg. Vielleicht hat sie ja auch diese 5 Monate mega genossen und ist auch irgendwie traurig, wieder zu arbeiten, weil sie mehr Zeit mit diesem Kind verbringen möchte. Und vielleicht ist es ja auch noch so ein Ding, dass sie es dann einfach sehr vermisst und es so ein bisschen nachholen will.
Ich finde das eh ein bisschen komisch, dass er meint, in den 5 Monaten hat sie die ganze Zeit mit ihm gespielt und ihn nie alleine. Was soll man denn machen mit einem 5 Monate alten Baby? Das kann doch nicht mal spielen, das kann sich noch nicht mal drehen. So. Also, nein, okay, 5 Monate alte Babys können sie schon drehen. Aber die können sie ja nicht mal fortbewegen und so. Die ersten 3 Monate kann ein Baby gar nichts. Am Anfang kann ein Baby nicht mal lachen. Also, es ist halt so, das ist irgendwie so, also ich habe das Gefühl, er ist einfach auch nicht so richtig, also so.
Klingt so ein bisschen, also ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber es klingt auch so ein bisschen wie so dieses, ja, ich wollte halt ein Kind, aber ich habe mir gar nicht Gedanken darüber gemacht, was es dann für meine Freizeit und für meine Partnerschaft bedeutet, ein Kind zu kriegen.
Ja, voll. Und irgendwie auch dieses, ja, wir sollten, also unsere Beziehung, ich hoffe, es wird bald wieder früher. Nee, sorry, Bro, es wird nie wieder wie früher sein. Nie wieder. Ihr seid auch nicht mehr dieselben Menschen. Also du vielleicht schon, aber deine Frau offensichtlich nicht. Die hat sich weiterentwickelt. Und entweder du machst es auch oder, ciao.
Voll. Ja, ne? Also, das stimmt auf jeden Fall. Und ich frage mich halt auch, er sagt halt so, ja, ihr ganzes, also Hobbys, Sport und so geht flöten. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt auch so ein Ding ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie es in dieser Phase ist, ob es dann einfach so ist, dass man so viel Zeit mit dem Kind verbringt. Aber auch, dass er zum Beispiel sagt, okay, dann übernehme ich irgendwie einen Teil der Zeit, damit du diese Sachen machen kannst.
Ja.
Also, das
wäre ja auch stimmt. Ja, gut, aber es klingt, vielleicht macht sie das nicht, ne? Vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen. Das kann ja auch sein, dass sie halt schon auch so ein bisschen. Vielleicht sieht sie, wie sehr das der Sohn auf sie fixiert ist und dann weint er vielleicht, wenn der Vater irgendwie mit ihm alleine ist oder so und dann möchte sie nicht gehen. Das ist aber auch was man lernen muss. Also sie muss natürlich schon auch lernen, da
so ein bisschen loszulassen. Oder
also wenn sie das möchte. Also sie muss gar nicht so.
No pressure an alle Moms hier oder Dads, die sich so fühlen.
Wobei, wenn das halt die Beziehung belastet und er schreibt ja auch, dass sie das ja auch schon auch so ein bisschen so sieht, dann ja, dann müssen die halt auch gemeinsam dann gucken, dass halt der Vater dann das auch lernt, mit dem Baby allein zu sein und ja.
Ja, ich finde das auch ganz spannend. Ich hatte das in der Generation von mir ganz oft, dass die Väter so gesagt haben, als die Kinder geboren waren, also meine Freundinnen und ich, so ja, also die Väter haben nicht so viel mit den Kindern zu tun und sind einfach nur so, oh, ich kann das nicht. Und damit waren sie dann auch wirklich komplett raus. Ich finde irgendwie, das kannst du im heutigen Zeitalter nicht mehr so bringen, als Vater
stimmt
zu
ja
sagen.
Auch nicht.
So. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass man da irgendwie auch beide so an das Kind ranbringt und dass beide das auch lernen. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder nicht, aber was würdest du denn halten von in so einer Situation, dass man sagt, dass man einen Babysitter hat für 1-2 Stunden? Würdest du sagen, das wäre eine gute Idee oder glaubst du, das würde nicht so Sinn machen?
Das kommt halt darauf an, ob der Vater da ist oder nicht, ne? Also wollen die zusammen zum Sport gehen, dann ja, auf jeden Fall. Ist der Vater arbeiten? Ja, klar. Wenn man einen guten Babysitter findet, ist das Nächste. Muss ja auch jemanden finden, der mit dem sein Kind sich auch versteht und so. Und dann musst du erstmal die Bindung aufbauen und sowas. Das geht ja, du kannst ja nicht einfach dein Kind bei einer fremden Person lassen. Genau, du musst dich ja erstmal mit dem Babysitter treffen, bis dein Kind halt eine Bindung aufgebaut hat. Und dann kannst du die nach und nach alleine lassen. Da wäre es schon einfacher, wenn der Vater einfach sagen würde, hey, nimm das Kind und du gehst zum Sport. Jetzt ist halt die Frage, ob die Mutter das möchte oder nicht. Weil wenn sie das nicht möchte, weil sie das Kind irgendwie nicht alleine lassen möchte, dann wird sie es auch nicht bei einem Babysitter alleine lassen.
Stimmt, wenn sie es schon nicht mit dem Vater alleine lässt, dann wahrscheinlich auch nicht mit einem Babysitter. War jetzt so mein Gedanke für so einen gemeinsamen Abend, dass es dann irgendwie da die Möglichkeit gibt. Aber ja, stimmt, wenn du so ein Kind hast, das einfach in die Obhut von, in Anführungsstrichen, fremden Menschen zu geben, muss ja auch nochmal irgendwie so ein, ist ja ein krasser
Plan. Ja, das brauchst du eigentlich auch so 2 Monate oder so, wo du halt dein Kind jede Woche einmal irgendwie die Person sieht und so.
Naja, ich habe dazu jedenfalls auch einen Top-Kommentar vorbereitet, der auch etwas länger ist.
Ich bin gespannt.
Ja, und zwar der Top-Kommentar lautet: Ich möchte darauf hinweisen, dass 19 Monate noch recht klein ist und wenn es das erste Kind deiner Frau ist, wird es eine gewaltige Umstellung gewesen sein, in Klammern, ich spreche aus Erfahrung, bei der man sich als Mutter wirklich in eine andere Person verwandelt. Das hast du ja auch so ein bisschen gesagt. Ich bin von Wochenendausflügen, Aktivitäten, Sport und so weiter auf null zurückgegangen. Meistens nicht freiwillig, denn das ausschließliche Stillen bedeutete, dass ich bis zum Alter von fast einem Jahr in Reichweite sein musste. Und ich war nicht allein. Das war bei vielen befreundeten Müttern der Fall, die ich kenne. Jetzt ist die Zeit, in der sie sich langsam wieder ein neues Leben aufbauen kann. Ein Tipp ist, sich mit anderen Müttern zu treffen, damit die Kinder spielen können und die Chance besteht, neue Freunde zu finden, die die Strapazen eines Kleinkindes verstehen. Plant ein regelmäßiges Fenster in der Woche ein, in der sie alleine die Wohnung verlassen kann, um zu tun, was sie möchte, schöne 2-3 Stunden, um abzuschalten und zu entspannen. Einkaufen, ein Buch lesen, zum Yoga gehen. Es ist nicht leicht und eine Reise, auf der man sein neues Ich findet. Unterstützt euch gegenseitig und arbeitet an einer Balance, die euch beiden passt.
Ja, aber da wäre es ja auch wieder dieses, dass er ihr das halt auch einräumt, ne? Und das mit den Müttern treffen auf jeden Fall. Was hatte sie noch mit dem Spielen? Genau, wenn die Kinder sich dann, wenn Kinder zusammenspielen, ist ja auch wieder, dann haben die sich ja gegenseitig, dann können die sich auch wieder gegenseitig was zeigen. Ist auch ab dem 2. Lebensjahr, das heißt, sobald die Kinder 1 werden, super wichtig für Kinder, dass sie regelmäßig Sozialkontakte haben.
Ich fand's auch ein bisschen witzig. Ich meine, ich bin ja durch die ganzen Kommentare gegangen und der Schreiber wurde ein bisschen zerfleischt von ganz vielen, die so gesagt haben, ey, das Kind ist irgendwie 19 Monate alt.
Ja, das
alt.
Ist voll jung.
Es geht doch schon halbtags irgendwie.
Schon seit es 5 Monate alt ist auch. Also so, ja, kein Shaming, verstehe ich, aber das ist halt, das spricht für mich, deshalb glaube ich halt nicht, dass sie so klammert, nicht danach, dass es so eine Glucke in Anführungszeichen ist, so, was niemand ist, der sein Kind halt viel zu Hause. Es ist nicht schlimm, wenn ihr euer Kind die 3 oder 4 oder 5 Jahre nur bei euch habt, so ist alles okay. Nur das klingt für mich halt wirklich so, als ob es einfach eine ganz normale Mutter wäre, die ziemlich alleine gelassen ist mit der ganzen Organisation, deshalb keinen Kopf mehr hat, ihren Mann zu fragen, was er trinken möchte. So. Dass die Scheidungsrate im ersten Jahr nach der Geburt des Babys sehr hoch ist, ist ja...
Echt?
Ja.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Wir haben auch so viele, wir haben ja in unserem Podcast auch immer super viele Fragen halt so, die halt genau darum gehen, so, hey, ich mache alles alleine mit meinem Kind, was kann ich tun, mein Partner macht gar nichts und so.
Woran glaubst du, liegt das? Weil, also ich will auf keinen Fall jemanden schämen und ich finde, das Problem liegt dann auch darin, dass diese Gleichberechtigung fehlt, aber sprichst du nicht schon, bevor du ein Kind bekommst, über solche Aufgaben oder glaubst du, man kann das gar nicht so einschätzen?
Kannst du nicht einschätzen, weil du in dieser Situation noch nie warst und weil das auch so ist, wie die Kommentatorin gesagt hat mit dem Stillen zum Beispiel, du wächst auch total rein, beide und in Partnerschaften, in heterosexuellen Partnerschaften ist es auch ohne Kinder häufig so, dass sie nicht gleichberechtigt sind, aber in einem viel kleineren Stil. Weil es ist auch schon nicht gleichberechtigt, wenn du deinem Partner sagst, putzt du bitte heute das Bad. Dein Partner muss es von alleine sehen und zwar zum selben Zeitpunkt wie du, dass das Bad geputzt werden muss sozusagen. Mhm. Und bei Kindern summiert sich das dann so auf, dass die eine Person das alles dann gar nicht mehr stemmen kann und die andere Person bleibt dann quasi stehen. Die Mutter entwickelt sich krass weiter. Das ist auch so, dass sich das Gehirn weiterentwickelt und sowas. Aber halt nur, wenn man auch Zeit mit dem Baby verbringt. Ja.
Ja, krass. Ja, das hatte ich mir dann nämlich auch gedacht. Und ich habe das jetzt ganz bewusst mal gefragt, weil es tatsächlich dann auch bei solchen Stories immer wieder richtig viele Kommentare auf Instagram gibt, wo dann viele schreiben so, der Partner war doch bestimmt vorher schon so, dass man sich das hätte denken können. Nee. Wo ich dann immer so denke, es ist vielleicht auch irgendwo so ein bisschen dann Opfershaming irgendwo, finde ich. Wahrscheinlich ist es dann wirklich so, dass es dann irgendwie in einem viel kleineren Ausmaß ist und es dann toleriert wird und dann skyrocket es praktisch so durch die Decke, wenn dann irgendwie ein Kind dazukommt oder irgendwie eine andere Situation.
Ja.
Aber ja, wir schweifen ab.
Ja.
Wir haben ja noch 2 Storys hier und ich würde auch direkt in die nächste gehen. Story Nummer 4. Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Schwager gesagt habe, dass ich seine Kinder in nächster Zeit nicht einladen werde? Meine Frau, 26, und ich, 27, sind in ein neues Haus gezogen. Wir dachten, wir könnten eine Dinnerparty veranstalten und beide Seiten unserer Familie einladen. Wir haben 5 Jahre lang in einem anderen Bundesland gelebt und jetzt können wir endlich wieder mehr Zeit mit unserer Verwandtschaft verbringen. Mein Schwager hat 2 Kinder, 5 und 3. Diese Kinder haben sich während des gesamten Abendessens absolut schrecklich benommen. Und ihre Eltern haben kein einziges Wort gesagt oder nicht mal versucht, sie zu kontrollieren. Um nur einige Beispiele zu nennen, sie haben Kissen von Sofas und Stühlen bewegt, Getränke und Essen auf verschiedenen Oberflächen verschüttet, eine Orange auf meinen Perserteppich geworfen, sich darauf gesetzt, sie zum Explodieren gebracht und die Orange mit ihren Händen auf dem Teppich verteilt, 2 Gläser zerbrochen und insgesamt herumgerannt und unaufhörlich geschrien. Ui. Das war ganz schön viel jetzt gerade.
Also erst mit dem Kissen verrücken dachte ich so, naja.
Aber dann kam aber mehr, ne?
Aber das mit der Orange?
Ich war das jüngste Mitglied der Familie und ich habe in meinem ganzen Leben nicht viel mit Kindern zu tun gehabt. Aber das war für mich entsetzlich. Und ich war so wütend auf meinen Schwager und seine Frau, dass sie ihren Kindern einfach beim Zerstören zugeschaut und nichts gesagt haben. Ich sagte meiner Frau, sie solle mit ihrem Bruder reden. Sie war genauso wütend wie ich. Allerdings sagte sie, sie habe bereits mit ihm gesprochen, aber er habe gesagt, dass es eben Kinder seien und Kinder halt so aufwachsen würden. Er sagte auch, er wolle, dass sie ein starkes Selbstbewusstsein entwickeln. Während wir uns alle verabschiedeten, sagte mein Schwager seinem Kind, jetzt, da eure Tante und Onkel in der Nähe wohnen, werden wir oft zu Besuch kommen. Ich sagte, nein, ich glaube nicht, dass es sehr bald passieren wird. Mein Schwager war verwirrt und fragte, warum. Ich antwortete, weil wir tatsächlich die Ruhe und Gemütlichkeit in unserem Zuhause lieben und die beiden kleine Wirbelstürme sind. Das hat sowohl mein Schwager als auch seine Frau sehr wütend gemacht. Er nannte mich ein verzogenes Girl und sagte meiner Frau, sie sei eine schreckliche Gastgeberin. Meine wow. Freunde denken, ich sei zu grob gewesen, also dachte ich, ich frage jetzt mal bei euch, bin ich das Arschloch?
Wow. Zu grob, naja, also ich war jetzt ja nicht dabei, ne? Also ja. Kinder machen, dass ein Kind mal ein Kissen verrückt oder auch mal einen Saft verschüttet, das kann schon passieren. Aber das mit der Orange?
Das ist schon wild, ne? Vor allem irgendwie, ich stelle mir gerade einfach nur so zwei schreiende Kinder vor, die sich da so draufsetzen und das so verschmieren und rumbrüllen. Und
also wenn das halt niemand sieht, okay, das, also dann würde ich das noch so akzeptieren, wenn das irgendwie, also das kann ja mal passieren, dass Kinder sich irgendwie, dann ist es auf einmal ganz ruhig und man denkt sich, ach Gott sei Dank sind die ruhig und dann machen die halt sowas, ne? Aber ich muss sagen, bei mir gäbe es sowas nicht. Das klingt jetzt irgendwie schon wieder blöd, aber Kinder brauchen ja auch Grenzen. Also Menschen brauchen ja generell Grenzen. Und Kinder müssen ja auch sehr wohl lernen, dass andere Menschen Grenzen haben. Mhm. Und dass sowas eben dazugehört. Also man kann ja sowas sagen wie, hey, meine Kinder, die sind halt 3 und 5, so das ist noch sehr jung, die verschütten mal was. Vielleicht könnt ihr den Perserteppich aufrollen, wenn wir kommen. Das ist ja kein Ding. Oder ja. Irgendwie, dann machen wir halt die Tür zum Wohnzimmer zu, dann gehen die halt nicht auf die teure Couch. So, das kann man ja alles absprechen.
Ja, ich finde es halt schwierig, dann einfach nur zu sagen, nee, sorry, wir greifen nicht ein, die sollen ein starkes Selbstbewusstsein
haben.
Das
ist ja auch total bescheuert. Das macht ja kein starkes Selbstbewusstsein. Das, also ich weiß nicht genau, was das macht, aber irgendwie, keine Ahnung.
Boah, das erinnert mich aber so ein bisschen an solche Stories. Ich habe während meiner Studienzeit im Verkauf gearbeitet, in so einem kleinen Laden. Und manchmal sind da halt wirklich so Mütter reingekommen mit ihren Kindern. Und diese Kinder sind durch diesen Laden und haben einfach alles runtergeworfen. Und das war wirklich... Es war wild und die haben nichts gesagt. Die haben nicht gesagt, hey, heb das doch mal bitte auf, sondern die haben das toleriert, dass diese Kinder wirklich alles runterwerfen. Ja. Und ich stand einfach nur so da und dachte mir so, oh mein Gott. Ja. Und ich glaube, ich habe einmal was gesagt und ich meinte so, hey, können Sie bitte darauf achten, dass Ihr Kind nicht alles mitnimmt, weil wir müssen es aufräumen. Und die war so offended nach dem Motto so, oh mein Gott, wie kannst du es wagen, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Mein Kind wächst irgendwie frei auf oder irgendwie sowas.
Crazy.
Und da war ich echt so,
wow.
Es geht für mich so ein bisschen in dieselbe Sparte. Und ich frage mich, ob man sich dann einfach macht, weil also ich kann es halt auch nicht logisch begründen, dass man Kinder einfach nicht an Regeln lassen hält.
Ja. Also manchmal ist es halt schwierig, ne? Also ich muss sagen, mit 2 Kleinkindern in einen Klamottenladen gehen oder so, würde ich vielleicht auch nicht machen. Mhm. Weil das ist einfach, das würde ich mir einfach nicht geben. So, warum?
Ja.
Warum soll ich mir das geben? Da muss man die ganze Zeit Nein sagen, die ganze Zeit, hey, Finger weg und keine Ahnung. Also da hätte ich auch selber keinen Bock drauf, ne? Und deshalb meine ich halt so, das ist ja was man auch kommunizieren kann. Hey, meine Kinder, die brauchen Bewegung. Wenn wir uns zum Dinner treffen, können wir das dann bei euch im Garten machen. So, wenn die ein Haus haben, dann haben die doch safe auch im Garten.
Ja, eigentlich
und dann
schon,
können die Kinder auch schon wieder gar nichts kaputt machen. Dann nimmt man denen einen Ball mit. Oder man, ja, also, aber ich, also, es gibt Möglichkeiten so. Ich verstehe, dass es für die vielleicht auch anstrengend war. Aber dann, also, wir nehmen halt für die Kinder dann gerne irgendwie auch einfach so ruhige Spielsachen mit Puzzle und sowas. Dann können die sich halt zu uns an den Tisch setzen oder Malbücher und so. Mhm. Oder wir gehen halt dann mit den Kindern auch einfach mal eine Runde spazieren, wenn die halt diese Bewegung einfach brauchen. Also es ist halt nicht kindgerecht, einem Kind die ganze Zeit zu sagen, jetzt sitz hier still rum. Das ist schon so. Aber ja, also gerade wenn man merkt, dass der Gastgeber da halt so Probleme mit hat oder dass die halt jetzt eben auch ein neues Haus haben und sowas. Also dass jetzt auch 2 Gläser kaputt gehen, ist nicht typisch für 2 Kinder. Gestern Abend bei unseren Freunden ist tatsächlich auch ein Teller runtergefallen. Aber das war halt auch so eine Situation, wo der Tisch war halt sehr eng und unser Kind wollte eigentlich nur den Papa anstupsen und dann ist halt der Teller runtergefallen. Ja. So, sowas kann ja mal passieren, aber...
Nicht so eine komplette Eskalation.
Das passiert auch nicht so oft, nee.
Ich denke mir halt auch so, ich finde, er hat es ja noch recht nett gesagt, indem er gesagt hat so, hey, weil eure Kinder zwei Wirbelstürme sind. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er die Kinder so krass beleidigt hat, habe ich jetzt das Gefühl. Und dass er dann direkt gesagt bekommt, dass er ein verzogenes Girl ist und dann so voll beleidigt wird, das fand ich dann auch irgendwie nochmal so ein...
Also ich meine, wenn man jetzt so die Eltern, vielleicht waren die halt auch selbst überfordert mit der Situation, also das kann ja schon auch manchmal sein. Aber dann, ja, ich weiß nicht, irgendwie...
Dass man irgendwie einen anderen Weg findet, damit umzugehen, ne?
Ja.
Ja, aber also ich finde, für mich, er hat ja gefragt, ob er das Arschloch ist. Ich weiß nicht, ob du die Rubrik einmal die Arschloch
kennst. Ja, kenne ich, ja. Nee, ich würde sagen, er ist nicht das Arschloch. Nee. Wobei, ich finde es immer schwierig, wenn Leute halt kinderfeindlich sind, so von wegen, ja, wir wollen nicht, dass die Kinder irgendwie rennen oder so. Ja. Also es ist jetzt halt seine Sicht der Dinge, so ich weiß jetzt nicht, wie die Eltern das sehen würden, aber die Story mit der Orange fand ich schon ein bisschen sehr krass. Ja. Also ich muss sagen, das war das mit dem Saft ausschütten und den Kissen verrücken und so, klingt für mich dann auch, als ob man ein bisschen pingelig vielleicht manchmal wäre. Also das muss man vielleicht dann auch so ein bisschen ablegen, wenn halt Kinder zu Besuch kommen oder sich halt überlegen, dass man irgendwie eine Kinderecke einrichtet und so. Aber irgendwie muss, also irgendwas muss mit den Kindern auch gewesen sein. Weil Kinder benehmen sich normalerweise nicht so, also natürlich sind Kinder lauter und wilder und haben mehr Bewegungsdrang, aber nicht, dass die so austicken.
Ja, ich finde es halt auch voll schwierig. Ich kann ihn halt auch voll gut verstehen. Ich muss auch für mich sagen, ich habe jetzt irgendwie so ein paar Möbel hier, die sind so 200 Jahre alt. Und wenn dann so ein Kind draufsetzt und das irgendwie im Glas verschüttet oder so, dann denke ich mir so, mein Gott, der Bezug von 1800, so nach dem Motto.
Ja.
Da kann ich ihn halt voll verstehen, wenn er jetzt sagt, so, okay, wir haben uns jetzt gerade ein Haus geholt, was irgendwie so special für uns eingerichtet ist und so weiter und so fort. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, okay, Kinder haben ihre Emotionen und rennen rum und sind laut. Und wenn ein Glas irgendwie kaputt geht oder so, dann ist das auch nicht schlimm.
Ich weiß nicht, ob ich mit meinen Kindern zu so einem Happening gehen würde, generell. Also, wenn mir jemand sagt, ja, Dinner-Einladung in unserem schicken Haus und so, ich weiß nicht, ob ich da sagen würde, ich suche mir einen Babysitter, weil ich hätte da selber keinen Bock drauf.
Ja.
Weil ich mal denke, das ist keine kindgerechte Umgebung einfach. Und ich möchte halt, also es ist halt nicht nur für die Eltern anstrengend, den Kindern die ganze Zeit Nein zu sagen, sondern für die Kinder auch. Also stell dich mal hin und sag mal deinem Freund so, er soll dir die ganze Zeit Nein sagen in dein Gesicht. So, wie fühlst du dich danach so? Es fühlt sich aber scheiße an. Natürlich wird ein Kind dann immer unzufriedener so.
Ja, voll. Also es stimmt auf jeden Fall und ist auf jeden Fall schwierig, finde ich. Und das sind dann auch immer so Sachen, wo man, glaube ich, abschätzen muss. Okay, nehmen wir die Kinder mit oder tun wir es halt nicht.
Vor allem, also es geht ja immer noch andersrum. Die können ja immer auch, also das machen wir halt voll gerne, dass wir Leute einfach zu uns einladen, weil da haben die Kinder halt ihr Spielzimmer. Und da können die sich halt austoben und wir können aber halt auch da mal in Ruhe auf der Terrasse sitzen. Das kann man ja auch machen.
Ja,
und dann halt sagen, eigentlich. Wenn die uns besuchen, dann halt ohne Kinder. Punkt.
Story Nummer 5. Bin ich das Arschloch, weil ich meiner Schwester gesagt habe, dass sich niemand für ihr Kind interessiert? Meine Frau Emily hat vor 5 Monaten unsere bezaubernde Tochter zur Welt gebracht und sie ist einfach unser größtes Glück. Meine Nichte, 10, Sophia, ist ein ziemlich erfolgreiches Kindermodel. Seit sie 2 ist, modelt sie auf Plakaten, in Werbespots, Online-Shops und so weiter. Sie hat für viele bekannte Marken gearbeitet und ihre Karriere läuft super. Meine Schwester, Nina, ist verständlicherweise sehr stolz auf ihre Tochter. Jedes Mal, wenn Sophia einen Job bekommt, schickt Nina sofort der ganzen Familie eine Nachricht. Sie prahlt subtil vor uns damit, wie erfolgreich ihre Tochter ist, wie sie mit 10 Jahren die Wasserkosten bezahlt oder wie Sophia der wahre Star der Familie ist. Das Ganze ist nervig, aber harmlos. Seit Emily und ich unser Kind bekommen haben, hat Nina jedoch passiv-aggressive Bemerkungen über das Aussehen unserer Tochter gemacht. Zum Beispiel, als wir zum ersten Mal ein Bild unserer neugeborenen Tochter in die Familienchatgruppe geteilt haben, antwortete Nina mit: Oh, sie ist echt süß, aber nicht so hübsch wie meine Sophia. Oder als meine Mutter beiläufig bemerkte, wie sehr unsere Tochter meiner Frau ähnelt, sagte Nina: Ja, sie haben die gleichen einzigartigen Merkmale. Und sie meinte einzigartig nicht auf freundliche Weise. Im Großen und Ganzen konnte ich diese Kommentare bisher ignorieren. Es ist es nicht wert, deswegen einen großen Streit anzufangen. Nina und Sophia waren letztes Wochenende bei uns zu Besuch. Ich war seit der Geburt unserer Tochter etwas distanziert zu ihr. Ihre Kommentare über ihr Aussehen und ihre passiv-aggressiven Spitzen gegen meine Frauen sind bei mir nicht gut angekommen. Trotzdem lud ich sie als eine Art Friedensangebot ein, da sie wirklich unsere Tochter sehen wollte. Wir hatten einen Schokoladenkuchen als Nachtisch. Sophia sagte uns, dass sie ihn nicht essen könne, weil ihre Mutter ihr gesagt habe, dass man von Schokolade und raffiniertem Zucker Pickel bekommt. Emily beruhigte sie und Nina unterbrach sie sofort und sagte zu meiner Frau: Doch, man bekommt Pickel. Schau dich doch mal an. Ich war fassungslos, aber Emily gab mir einen Blick, der mir sagte, dass ich schweigen sollte. Nina verbrachte dann das ganze Mittagessen damit, über Sophia zu sprechen. Sie betonte immer wieder, dass Sophia von Geburt an dazu bestimmt sei, ein Star zu sein oder dass Nina das bessere Enkelkind sei. Der ganze Nachmittag war unangenehm mit Nina, die mit Stolz über Sophias Erfolge prahlte und Emily und ich, die awkward mitspielten. Emily erwähnte, wie unsere Tochter anfängt, sich hinzusetzen. Nina unterbrach sie und sagte, wie unsere Tochter leicht eine Rolle bekommen könnte, aber ihr Nachteil sei, dass sie nur ein hässliches Baby sei. Als wir schockiert zu ihr aufblickten, beschwerte sie sich, dass ihre Tochter in diesem Alter viel besser aussah und wahrscheinlich schon da bereit gewesen wäre, ein Star zu sein. Vielleicht bin ich extrem übermüdet, aber ich schrie Nina an, dass mir Sophia komplett egal ist und dass ich mein Essen jetzt endlich mal in Ruhe genießen möchte. Nina verließ beleidigt das Haus, nachdem sie meine Frau und mein Kind beschimpft hatte. Emily sagte, dass ich das vielleicht nicht hätte vor Sophia sagen sollen. Bin ich das Arschloch?
Digga. Oh mein Gott.
Da sind so viele Sachen, die man irgendwie anpacken muss, habe ich das Gefühl.
Was ist mit dieser Mutter? Was stimmt nicht mit der? Das arme Kind. Oh, unser Kind bezahlt die Wasserrechnung. Ja, sorry, kann da mal die Polizei vorbeigehen? Voll, das ist ne? Kinderarbeit. So, das ist
richtig krass, ne? Auch nichts, worauf man irgendwie stolz sein sollte.
Nee, wirklich nicht.
Also ich weiß nicht, ich denke mir halt so, ich finde es eh immer schwierig, so Kinderstars. Ich habe jetzt auch letztens das Buch I'm Glad My Mom Died gelesen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist von dieser Co-Star von, oh Gott, wie hieß es denn? iCarly. Kennst du das noch?
Echt, ja. Dieses Sam hieß sie, oder?
Ja, ich glaube schon. Und die hat halt ein Buch darüber geschrieben, dass ihre Mutter sie dazu gezwungen hat, weil sie Schauspielerin sein wollte und sie zu der Zeit eine Essstörung hatte und dass es ihr richtig schlecht ging und dass sie von ihrer Mutter gezwungen wurde, diese Rolle zu machen, weil sie wollte, dass sie ein Star ist und das komplette Leben ihrer Eltern finanziert hat. Voll traurig, ja. Ne? Das hat mich auch richtig hart berührt und da musste ich gerade voll dran denken, weil es für mich so einen ähnlichen Charakter hat von, ja, sie darf keinen Schokokuchen essen. Sie muss irgendwie funktionieren letzten Endes.
Ja.
Sie muss irgendeinen Nutzen haben.
Naja, allein schon dieses Prahlen. Irgendwie wird ihr damit ja auch suggeriert, ja, ich muss ein Supermodel sein, weil das ist halt das, was meine Mama auf mich stolz macht. Also so.
Und ich bin nicht liebenswert, wenn ich es nicht bin.
Ja, genau. Ich würde wirklich das Jugendamt vorbeischicken. Also würde ich einfach mal machen.
Wenn ihr solche Situationen mitkriegt, dann, ich finde, lieber einmal zu viel handeln.
Ja, als also zu allein wenig. Schon irgendwie, ob das Geld zurückgelegt wird für die Tochter oder nicht, was offensichtlich nicht passiert, ne?
Das finde ich auch so krass. Also weißt du, selbst wenn das Kind sagt, oh Mama, ich will unbedingt Schauspielern, ich habe da so Lust drauf, ich finde das so toll. Und du dann sagst, okay, also ich kenne mich ja nicht aus, aber sagst, okay, wir gucken mal, ob das was ist. Und das Kind dann wirklich erfolgreich wird, dann würde ich das doch alles irgendwo reinpacken, damit das Kind was davon hat und nicht, dass das Kind die Familie ernährt.
Ja, das passiert leider sehr selten, ne?
Ja.
In Frankreich gibt es dazu mittlerweile Gesetze, dass das,
ja, das da,
ja, aber in Deutschland leider nicht. Das ist ja auch bei vielen Influencern, Kidfluencern quasi auch so ein bisschen das Problem oder auch Familienbloggern, dass die eigentlich so einen Teil des Geldes für die Kinder eigentlich zurücklegen müssten. So.
Aber das finde ich eh schwierig. Ich hatte ja gefragt, auf wen die Leute Bock hätten hier zum Podcast. Und ich habe dann auch gesagt, bitte niemanden, der seine Kinder zeigt, weil ich das für mich irgendwie total unmoralisch finde. Und ich mir halt so denke, es gibt mittlerweile so viele Kinder, die jetzt erwachsen sind und sagen, dass es halt voll traumatisierend für die ist, dass diese ganzen Videos im Netz sind. Und damit möchte ich dann auch irgendwie gar nicht was zu tun haben, muss ich ehrlicherweise sagen. Er fragt ja auch so ein bisschen, ob er das Arschloch ist. Und ich finde, das Einzige. Ja, warte. Wo ich schon finde, dass er das Arschloch ist, ist, er hat ja die ganze Zeit geschwiegen und dann hat er zu seiner Schwester gesagt, dass ihn Sophia überhaupt nicht interessiert, während Sophia mit am Tisch war.
Ja.
Und das finde ich, das hat mir dann nochmal so ein bisschen doppeltes Herz gebrochen, muss ich sagen.
Weil ja, das stimmt.
Das Kind es ja dann wieder mitkriegt, so.
Ja, das stimmt, aber ich verstehe auch, dass ihm einfach voll der Kragen geplatzt ist.
Vor allem, stell dir mal vor, du hast so ein Neugeborenes und dann sagt sie so, ja. Na, dein Baby ist schon hässlich, aber meins hätte schon damals ein Star sein können, weil es sah schon besser aus als deins. So, wer sagt denn sowas?
Also, es ist halt auch, es zeigt halt auch einfach, die ist einfach irgendwie, die hat irgendwas. Also, die ist doch irgendwie krank. Ja. Also, das ist nicht normal.
Auf jeden Fall, ne? Und ich glaube, vielleicht ist es dann auch so dieses Typische von, vielleicht wollte sie damals ein Star sein, weil warum pusht du dein Kind so krass, ne?
Ja, wahrscheinlich fühlt sie sich halt generell wertlos. Vielleicht ist es auch so, dass sie immer eben nicht das Lieblingskind war oder dachte, dass sie es nicht ist und jetzt irgendwie so zeigen muss, dass sie jetzt die Bessere ist im Vergleich zu ihrem Bruder oder so.
Ja, ich glaube, es wird dann auch voll dazu passen, dass sie dann auch so sagt, ja, Sophia ist das bessere Enkelkind. So, das
voll.
Zeigt halt so voll so eine Konkurrenz irgendwo, ne?
Ja.
Meine Angst wäre dann auch so ein bisschen, dass diese Konkurrenz, die es zwischen den beiden gibt, dann auf die Kinder übertragen wird und dass Sophia und das Neugeborene dann vielleicht auch nicht gut miteinander auskommen, weil es ja dann diese Rivalität in der Familie gibt.
Ja, voll, aber eigentlich wäre das ja nicht so relevant. Also, die müssen sich ja nicht verstehen eigentlich, oder?
Boah, ich finde das schon schade.
Also es ist schade, ja, aber es ist halt, also was ich halt eher schlimm finde, ist halt, was da abgeht mit Sophia so, dass sie halt so benutzt wird so.
Ja.
Und ich finde es auch voll legitim von ihm zu sagen so, nee, sorry, ich will keinen Kontakt mehr, es nervt mich einfach nur noch.
Ich finde es auch krass, dass er das so entspannt sieht, weil er meinte ja weiter oben so, als er das Ganze erzählt hat und wir beide so waren so, war er so, naja, das ist ja harmlos. Wo ich mir so denke, es ist halt gar nicht harmlos.
Nee, überhaupt nicht. Aber er meinte, glaube ich, in Relation
zu dem, was jetzt passiert ist.
Ja, genau.
Ist, ne? Hättest du geschwiegen oder wie hättest du das gehandelt, wenn du in so einer Situation gewesen wärst?
Das ist eine richtig gute Frage. Also ich glaube, ich hätte mich gar nicht, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt das ausgehalten hätte, mich mit ihr zu treffen. So. Also dieses Kommentar mit dem Baby da, also das wäre halt voll schwierig für mich gewesen, so da dann nicht auch beleidigend zu werden, glaube ich, und irgendwie zu schreiben, ja, wenigstens hat es nicht deine Nase oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, ich habe halt auch das Gefühl, also ich neige dazu, Dinge immer in mich reinzufressen und ich arbeite dagegen an und das hat sich bei mir mittlerweile dazu entwickelt, dass ich das dann sofort anspreche, wenn irgendwas ist. Was manchmal nervig sein kann, weil ich dann nichts mehr so für mich behalten kann, aber ich glaube, ich hätte es auch gar nicht so weit kommen lassen. Ich glaube, selbst schon bei diesen Kommentaren, wenn er die Fotos rausgeschickt hätte und dann kam so, ja, sie hat die Merkmale ihrer Mutter, so. Ich glaube, da wäre mir schon so direkt so, hey, ich finde das nicht in Ordnung.
Kann sie nur wunderschön sein? Ja. Irgendwie sowas, nee, keine Ahnung. Vielleicht auch das Ganze so ein bisschen wegignorieren auf so eine ironische Art. Mhm. Also er lässt sich davon ja auch triggern. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es da wirklich so ein Rivalitätsverhalten, weil ich meine, im Endeffekt muss ihn das ja auch nicht triggern. Im Endeffekt könnte er ja auch einsteigen und so selbstironisch so, ja, Sophia ist unser Star und nächstes Jahr ist sie auf dem roten Teppich. Also er könnte da ja auch so ein bisschen mitmachen, aber sich halt so innerlich drüber lustig machen. Aber er hat sich ja dazu entschieden, sich davon irgendwie ärgern zu lassen.
Ja.
Hätte er ja nicht müssen.
Ja.
Also ich verstehe es, dass er es hat, aber
ich glaube, das ist dann nochmal so voll die emotionale Komponente, wenn du so gerade dein erstes Kind hast und da so total hardcore into it bist. Also ich weiß es ja nicht, aber stelle ich mir so vor und dann kommt jemand an und sagt sowas. Ich glaube, da würde ich auch nicht ruhig bleiben.
Ja, ist halt die Frage, ne? Also ist es dir halt wichtig, ob dein Kind hübsch ist? So, weil wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, dein Kind ist hässlich, würde ich sagen, du bist hässlich und nein, mein Kind ist nicht hässlich und warum interessiert sich überhaupt, wie mein Kind aussieht? So. Also keine Ahnung.
Ich glaube, du bist da auch sehr entspannt. Ich glaube, für mich wäre das einfach so ein, gerade wenn es eine Familie ist, dann denkt man sich so, warum verletzt du uns?
Ja, genau. Also, das ist ja nur zum Verletzen, aber eine Person kann dich ja nur verletzen, wenn du dich verletzen lässt.
Das stimmt natürlich auch. Ja. Ja, definitiv eine krasse Story. Tut mir halt einfach nur mega leid, weil ich finde letzten Endes die Person, die am meisten hier in Mitleidenschaft gezogen wird, ist dann halt diese Sophia.
Ja,
wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge angelangt. Ich bin auch richtig froh oder freue mich richtig, dass du hier mit mir durchgehalten hast.
Ich bin richtig froh, dass du jetzt endlich gehst.
Ciao. Nein, das habe ich nicht gedacht. Ich freue mich einfach nur hart, dass du da warst und dass wir mal darüber reden konnten und damit konnte ich auch mal so ein bisschen mehr in Berührung damit kommen, weil ich bin halt in so einer ganz anderen Bubble, glaube ich, so für mich. Und finde es dann irgendwie auch schön, da mehr so zu verstehen und auch mehr davon mitzunehmen, weil ich ja auch irgendwie so Neffen habe oder sowas.
Ja.
Und dann vielleicht auch da mich anders mit denen verhalten kann. Und deswegen ist es auch für mich sehr lehrreich war heute.
Cool.
Und ja, vielen Dank an euch, dass ihr bis zum Ende hoffentlich zugehört habt. Und damit entlasse ich euch und wir sehen uns. Ciao,
tschüss.
Ciao.